Wenn ein Bruder oder eine Schwester niedrig gestellt ist, rühme er sich des Ansehens, das er bei Gott genießt. Wenn er reich ist, rühme er sich seiner Armseligkeit vor Gott, denn er wird wie eine Wiesenblume vergehen. Wenn nämlich die Sonne aufgeht und mit ihr die Hitze kommt, lässt sie das Gras verdorren, die Blüte verwelkt und es ist vorbei mit ihrer ganzen Schönheit. So wird auch der Reiche samt seinen Unternehmungen verschwinden. Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und verführt auch selbst niemand dazu. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, den Tod. Täuscht euch nicht, liebe Geschwister. Vom Vater der Himmelslichter kommen nur gute und vollkommene Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt, damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe seiner neuen Schöpfung wären.
Seid ihr bereit für den Schlag in die Magengrube? Vor 2 Wochen haben wir angefangen mit unserer Predigtserie zum Jakobusbrief. Und wir haben vor 2 Wochen schon gehört, dass der Jakobusbrief ist ein Brief von einem Weisheitslehrer, der uns ab und zu so einen kleinen Schlag in die Magengrube verpasst. Aber es ist nicht böse gemeint, es ist liebevoll gemeint und ich hoffe, dass wir das auch heute erleben und spüren dürfen. Und wir haben uns vor 2 Wochen angeschaut, die ersten 8 Verse, wo es darum geht, dass wir uns freuen sollen, wenn wir so manche Prüfungen in unserem Leben haben. Wir sollen uns freuen, das ist ein Grund zur Freude. Und wir haben gehört, dass es so ist wie bei so einem Silberschmied, der das Silber einschmelzen lässt oder ja einschmilzt und dann diese ganzen Unreinheiten nach oben an die Oberfläche kommen und er diese Schlacke dann abschöpfen kann. Und dann wiederholt er das und erhitzt es wieder und wieder und immer wieder trägt er diese Schlacke ab, bis er am Ende in diesen Silbertopf guckt und sein eigenes Spiegelbild sieht. Und das ist die Idee auch von Jakobus, dass er uns dahin bringen will, dass Jesus eines Tages uns anschaut und sein Spiegelbild in uns sieht. Und heute machen wir weiter mit den nächsten Versen 9 bis 18. Und auch da lesen wir wieder was über Prüfungen. Wir lesen was über Prüfungen, aber wir lesen auch was über Versuchungen. Und der Witz ist, dass dieses Wort im Griechischen ein und dasselbe Wort ist. Im Griechischen steht da Perasmos, wen es interessiert. Und dieses griechische Wort, das hat mehrere Bedeutungsnuancen. Also es kann zum einen bedeuten Prüfung und Erprobung, aber auf der anderen Seite auch Versuchung und Anfechtung. Ich habe euch mal hier so ein bisschen markiert, dass alles, was orange ist, ist das gleiche Wort im Griechischen. Und das Verb kann zum Beispiel dann bedeuten, jemanden zu testen, jemanden zu prüfen, aber auch jemanden zu versuchen. Also wir haben ein und dasselbe griechische Wort, aber jetzt plötzlich mehrere Bedeutungsnuancen und Übersetzungen im Deutschen. Und das haben wir immer wieder mal im Griechischen, weil es ist ja nicht die deutsche Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde. Und da entscheidet dann immer der Kontext von dem Ganzen, wie das jetzt übersetzt wird. Und so haben wir zum einen Prüfungen, oder wird es als Prüfung übersetzt, immer dann, wenn es darum geht, dass wir unsere Standhaftigkeit beweisen. Dass wir zeigen, dass wir Prüfungen standhalten können. Und auf der anderen Seite Versuchung, immer da, wo wir zum Bösen versucht werden. Und so gibt es jetzt in diesem Vers 12 erst die Prüfung und dann ganz viel Versuchung. Und wir wollen uns ein bisschen anschauen, was damit alles gemeint ist. Weil ich glaube, dass Prüfungen auch immer Versuchungen mit sich bringen. Aber wie genau das sich aufteilt, das sehen wir jetzt. Und ich glaube, dass Prüfung nämlich nicht immer meint, dass es irgendwie so eine große Krise ist und irgendwie alles schwer ist im Leben und alles herausfordernd, sondern dass auch die kleinen Dinge in unserem Leben Prüfungen sein können. Und so ist jede Veränderung eigentlich in unserem Leben, ob es eine große ist oder eine kleine ist, immer auch ein Test. Immer ein Test, um zu zeigen, wo du stehst. Also in diesem Test zeigt sich, reagiere ich gut auf eine Situation oder reagiere ich schlecht auf eine Situation? Zum Beispiel, wenn du plötzlich viel mehr Geld hast, wenn du mit Reichtum gesegnet bist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Entweder du wirst noch großzügiger und dankbarer und weißt, du kannst jetzt viel mehr ermöglichen, du kannst viel mehr spenden, du kannst viel mehr an deinem Reichtum, an deinem Geld teilhaben lassen. Das wäre der gute Weg. Oder du kannst plötzlich weniger großzügig werden. Geiziger, knausriger. Und siehst irgendwie dann, oh, ich habe jetzt viel Geld, das habe ich mir zu verdanken und ich kann mir jetzt was gönnen, ich kann mir einen luxuriöseren Lebensstil gönnen. Und so gibt's zwei Wege, mit plötzlich mehr Geld umzugehen. Einen guten und einen schlechten Weg. Und genauso, auch wenn ich plötzlich Geldsorgen habe, wenn ich plötzlich ärmer bin als vorher, dann kann ich entweder barmherziger werden, mitfühlender werden, weil ich plötzlich verstehe, wie es anderen geht mit wenig Geld. Ich kann genügsamer werden. Oder auf der anderen Seite verbittert, ängstlich, weil mir es doch eigentlich zusteht, dass ich genügend Geld habe zum Leben. Und ich werde deprimiert. Beim Erfolg ganz ähnlich. Entweder ich werde dankbarer und demütiger, weil ich weiß, okay, es ist allein Gottes Gnade, dass ich jetzt so viel Erfolg habe. Oder auf der anderen Seite, der destruktive Weg, ich werde stolz. Und ich denke plötzlich, ich bin besser als die anderen, weil ich schlauer bin, weil ich mich geschickter anstelle, weil ich mehr gearbeitet habe. Und ich werde überheblich. Beim Misserfolg ganz ähnlich. Ich kann entweder demütiger und mitfühlender werden oder anklagend und missgünstig, weil ich es anderen einfach nicht gönne, dass es ihnen gut geht, wenn es mir schon nicht gut geht. Und so ist jede Prüfung eine Möglichkeit zu zeigen, wo man steht. Jede Prüfung wird dich in eine von zwei Richtungen verändern. Entweder du gehst auf dem Weg zum Leben, auf dem, wo du und andere aufblühen, oder du gehst auf dem Weg, der Richtung Tod führt. Der so zerstörerisch ist für dich und auch für die anderen Menschen um dich herum. Und dass es nicht nur in den großen Dingen ist, sondern auch in den kleinen Dingen, will ich so ein bisschen vielleicht, ich hatte so eine Zeit, in der war ich immer wieder ziemlich hangry. Kennt ihr hangry? Also so eine Mischung aus hunger oder hungry und angry. Also wenn man so Hunger hat, dass das Bedürfnis so groß wird, dass der Körper irgendwie so gereizt ist, dass man selbst irgendwie schlecht reagiert, gereizt reagiert, gestresst reagiert, weil man einfach nur Hunger hat und eigentlich will man keine Menschen um sich haben und schon gar nicht welche, die irgendwie mir das Ohr abreden. Und ich hatte eine Zeit, da war ich ziemlich hangry. Und ich musste lernen, dass der Hunger alleine nicht alles ist und ich in meinem Mangel an Nahrung Gott habe, der mir genug ist. Und so gibt es zwei Wege. Entweder ich habe Hunger und reagiere schlecht und gereizt, oder ich habe Hunger und kann es aber so kanalisieren, dass es zum Leben, zum Aufblühen führt und nicht andere Menschen auch noch stresst und verärgert. Und so können Versuchungen zu unserem Leben dazu. Versuchungen sind eine Realität in unserem Leben. Und sie sind auch eine Realität im Leben eines Christen. Man könnte ja meinen, okay, wenn jetzt jemand Jesus anschließt und ihm nachfolgt, dann ist es vorbei mit den Versuchungen und dann gibt es keine mehr. Im Gegenteil, Jakobus sagt, Versuchungen sind Realität in deinem Leben und in meinem Leben. Und Gott prüft immer wieder, wo wir stehen. Und er sagt, wir sollen uns darüber freuen, dass Gott uns prüft, weil wir uns da zeigen können, weil wir zeigen können, dass wir auf dem Weg des Lebens unterwegs sind. Das ist bei Prüfungen. Bei Versuchungen sagt Jakobus nicht, dass wir uns freuen sollen. Bei Versuchungen sagt Jakobus, wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und verführt auch selbst niemand dazu. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Also Jakobus ist ziemlich klar, Versuchungen, die zur Sünde führen, kommen nicht von Gott. Wir können Gott nicht verantwortlich machen für die Sünde in unserem Leben. Wir sind immer selbst verantwortlich. In uns ist da irgendwas, irgendeine Begierde ganz tief in uns drin, die uns lockt und reizt und die führt zur Sünde. Wir sind verantwortlich für unsere Sünden, nicht Gott. Wir können Gott nicht verantwortlich machen dafür. Denn wir versündigen dann immer nur, weil wir selbst ein Verlangen danach haben. Wir sündigen, weil wir es wollen. Weil wir uns für die Sünde entscheiden. Und so müssen wir bei Versuchungen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist nämlich der Anlass zur Versuchung und das andere ist die Ursache der Versuchung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Der Anlass ist, dass Gott uns testet, dass Gott uns eine Prüfung gibt und die kann zur Versuchung werden und so wird die Versuchung mich vielleicht dahin führen, dass ich sündige. Aber es ist nicht Gott, der mich versucht, sondern meine Begierde in diesem Anlass der Prüfung. Das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn ich in der Schule einen Test zurückbekomme und sage, ja, hätte der Lehrer nicht getestet, dann hätte ich auch keine 6 bekommen. Wir können den Lehrer nicht verantwortlich machen dafür, dass ich jetzt eine 6 bekommen habe. Ich bin selbst dran schuld, weil ich es nicht gelernt habe oder wie auch immer. Kein Bock hatte, was aufzuschreiben. Aber der Lehrer ist nicht verantwortlich. Und so ist es auch bei Gott und Versuchungen. Es ist die Begierde in mir, die daran schuld ist. Und nicht Gott, der verantwortlich ist für meine Sünde. Und wenn du also das nächste Mal Versuchungen erlebst in deinem Leben, dann solltest du vielleicht 3 Dinge wissen. Nämlich erstens, ich kann die Versuchung zur Sünde Gott nicht vorwerfen. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände und bin dem einfach ausgeliefert, sondern nicht einfach ausgeliefert. Ich kann nicht irgendwie einen Schuldigen suchen, wie das irgendwie Adam und Eva gemacht haben im Garten Eden, bei der ersten Versuchung zu sagen, hey, die Frau ist schuld. Ich habe keine Schuld, die Frau ist schuld. Und die Frau sagt, ich bin nicht schuld, die Schlange ist schuld. Das können wir nicht machen. Wir sind selbstverantwortlich. Gott ist nicht verantwortlich. Also das Erste, wir können die Versuchung zur Sünde nicht Gott vorwerfen. Das Zweite ist, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mit meiner Begierde umgehe. Ob ich dem verlockenden Angebot von einem Handwerker zustimme, ohne Steuern für mich zu arbeiten, ist meine Entscheidung. Ich habe damit zu entscheiden und zu verantworten, wie ich damit umgehe. Und drittens, es gibt vielleicht manchmal so, wo wir so Momente haben, wo wir so denken, okay, wir haben jetzt so eine herausfordernde Situation, so eine schwierige Lebensumstände, dass wir denken, okay, aber jetzt hier tief unten am Boden, da gönnt Gott mir doch. Da kann ich doch auch einfach mal meinen Begierden folgen. Das lässt doch Gott zu, das fügt er vielleicht sogar ein bisschen. Aber das ist eine Lüge. Dass dir der Handwerker genau dann dieses Angebot macht, wenn du ein bisschen Geldnot bist, das ist nicht Gottes Fügung. Sondern auch da ist es unsere Begierde, die uns lockt und reizt und uns verführen will. Als 3 Sachen, ich kann diese Versuchung nicht Gott vorwerfen. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe. Und drittens, es ist eine Lüge zu glauben, dass Gott mir meine Begierden mal gönnt. Und wenn wir jetzt schon bei dem Wort Begierde sind und Lust, das benutzen wir ja nicht so oft in unserem Sprachgebrauch, Begierde oder Lust. Auch da haben wir ein griechisches Wort. Tut mir leid, dass heute ein bisschen mehr griechisch ist als sonst. Aber da steht dieses griechische Wort Epithymia. Und das setzt sich aus 2 Worten zusammen. Also Thymia ist eigentlich dieses Verlangen. Und Epi bedeutet so viel wie über. Also wir haben es hier mit so einer Art Überverlangen zu tun. Also ein Verlangen, was nicht einfach normal ist und gesund ist, sondern was darüber hinausgeht. Und das Problem ist ja nicht, dass wir schlechte Dinge wollen. Wir wollen ja gute Dinge. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen Liebe. Wir wollen angenommen werden. Wir wollen Freude haben in unserem Leben. Und das sind gute Dinge. Aber das Problem ist, dass wir diese Dinge oft zu sehr wollen. Das ist nicht das Problem, dass wir die Dinge überhaupt wollen, sondern dass wir sie zu sehr wollen. Dass wir ein Überverlangen danach haben. Und wenn wir etwas zu sehr verlangen, dann sagt Jakobus, dann wird die Begierde schwanger. Also er benutzt da dieses Bild von so einer Zeugung und von einer Schwangerschaft und dann der Geburt. Also wir werden schwanger, wenn wir das Verlangen zu sehr nach etwas haben. Und dann wird die Sünde geboren. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, kommt der Tod. Das ist die Linie, die Jakobus zeichnet. Da ist die Begierde, die wird schwanger und die Sünde kommt. Und dann wird diese Sünde irgendwann auswachsen und zum Tod führen. Und Jakobus sagt, dieses Überverlangen, das schadet uns. Es ist vielleicht wie im Fitnessstudio. Ich kenne das nicht so gut, aber ich war auch mal da. Da kann es ein gutes Verlangen geben nach Gesundheit. Ein gutes Verlangen danach, irgendwie Kraft aufzubauen. Aber es kann auch ein Überverlangen geben. Es kann so ein Gefühl geben, ich möchte es schneller, ich möchte das mehr, ich möchte das ja einfach schneller erleben, dass ich mehr Kraft habe, dass ich gesünder werde und ich packe mir die meisten Gewichte drauf, die irgendwie gehen, die ich gerade noch so stemmen kann und ich trainiere viel und entweder überarbeite ich mich dann und überreize mich und es führt zu irgendwie so Muskelfaserrissen, ja, oder ich werde irgendwie anders verletzt oder habe Überlastungsschäden, weil ich zu viel will, weil ich ein Überverlangen habe, danach schnell Kraft aufzubauen. Das Gute wird schädlich, weil ich es übertreibe. Und so ist es mit unseren Herzen. Wir nehmen gute Dinge. Erfolg, Liebe, Anerkennung. Und wir machen sie so groß und so zentral in unserem Leben, dass sie uns zerstören. Und genau da fängt Sünde an. Dass wir die guten Dinge nehmen, nicht wofür sie gedacht sind, sondern sie zum Zentrum unseres Lebens machen. Und sich alles darum dreht. Wenn wir ins Alte Testament schauen und da über Sünde lesen, dann steht da nicht, dass Sünde einfach nur ein Regelbruch ist. Wir denken ja oft, okay, ist alles, was irgendwie, Gott hat so seine Gesetze und Gebote und alles, was dagegen spricht, das ist Sünde. Ja, das kennt das Alte Testament auch, aber das Alte Testament bezeichnet Sünde viel mehr als geistlichen Ehebruch. Also eigentlich so ein Fremdgehen von Gott. Weil manches ist so verlockend in unserem Leben, dass wir unser Selbstwertgefühl, unser Glück und unsere Zufriedenheit voll daran hängen und uns davon versprechen. Wir versprechen uns mehr davon, als dass wir es von Gott bekommen. Und so verführt uns unsere Begierde immer wieder in die Arme von anderen Liebhabern. Dass wir nicht zu Gott gehen, um unsere Bedürfnisse stillen zu lassen und alles ordnen zu lassen, sondern dass wir zu anderen Dingen, zu anderen Menschen gehen, um uns stillen zu lassen oder die Bedürfnisse in uns stillen zu lassen. Und das ist oft kreativ, das ist oft schleichend, das ist oft listig. Ja, aber es ist so, weil, genau. Und die wenigsten von uns wollen das, glaube ich. Also die wenigsten von uns sehen ja das Outcome, diese Sünde, das, was am Ende rauskommt und den Tod und sagen, ja, das will ich. Ich will jetzt, dass diese Sünde in meinem Leben passiert, ich will diesen Tod haben. Sonst ist es ja sehr schleichend. Es ist ja, dass wir ein Verlangen haben in uns und uns was davon versprechen, dass wir uns versprechen, dass ja, dass unsere Bedürfnisse stillt. Und das ist diese Begierde, die ist oft so schmackhaft, so kreativ und so ja, verständlich, dass wir sagen, okay, wir lassen uns darauf ein. Es ist wie bei einem Fisch vielleicht. Also dieses Wort, die Begierde lockt und reizt uns, das kommt eigentlich so aus der Fischersprache. Das ist dieses Ködern. Und da ist dieser Fisch und der hat Hunger, der hat so ein Bedürfnis nach Hunger und ein Verlangen nach Essen und er sieht diesen Köder, wie er im Wasser schwimmt und er schnappt zu, weil er denkt, okay, das stillt jetzt sein Bedürfnis nach Hunger. Und zack, ist er am Haken im Maul. Und so ist es mit unserer Begierde. Sie verlockt und sie reizt uns zur Sünde. So kann es in deinem Leben vielleicht ein Überverlangen nach Erfolg geben. Dass du sagst, okay, Erfolg ist mir so wichtig und ich ordne alles dem Erfolg unter. Aber es wird dich am Ende zum Tod führen. Jakobus sagt, der Weg, wenn das alles ausgewachsen ist, am Ende steht der Tod. Und beim Erfolg, wenn der dir so wichtig ist, steht am Ende, dass dein Körper zerstört ist durch die ganze Überarbeitung. Weil du dir keine Ruhe gönnst und ständig alles dem Erfolg unterordnest. Und viele andere Dinge, die auf dem Weg zerstört werden. Deine Familie, deine Freunde und vieles mehr. Vielleicht hast du auch ein Überverlangen nach Liebe. Dass du sagst, ich bin erst was wert, wenn ich geliebt werde. Ich brauche Liebe. Ich muss mir Liebe irgendwie holen. Und wenn deine Liebe erwidert wird, dann zerstörst du die Beziehungen, in denen du bist, weil du von deinem Partner, von deinem Gegenüber das erwartest, was er gar nicht erfüllen kann, nämlich, dass er dir vollkommene Liebe gibt. Und wenn die Liebe unerfüllt bleibt, unerwidert bleibt, dann schämst du dich und hasst dich selbst, weil du nicht wert bist, geliebt zu werden. Und so ist auch dieses Überverlangen nach Liebe, auch das führt am Ende in den Tod und in die Zerstörung. Und du sagst, ich bin nichts, wenn keiner mich liebt. Dann geht es nicht um bestimmte Personen, von denen du erwartest, dass sie dich lieben, sondern dann ist das Zentrum in deinem Leben die Liebe. Und es ist vielmehr das Gefühl, irgendwie geliebt zu werden, was dir so wichtig ist, dass du alles dem unterordnest. Und das Verlangen nach Liebe und geliebt zu werden ist ja völlig normal. Das ist ein gutes Verlangen. Aber wenn es zu einem Überverlangen wird, geliebt zu werden, damit ich irgendwie mein Selbstwert aufbauen kann, dann kann ich anderen Menschen nicht mehr frei begegnen, weil ich dann in jeder Begegnung darum ringe, dass der andere mir Liebe zeigt, dass ich mich geliebt fühle. Und ich versuche mir alles zu holen von dem anderen und bin sehr egoistisch eigentlich in dem, wie ich anderen Menschen begegne. Und auch das, ja, führt zu Zerstörung. Das führt nicht zur Nähe, das führt zur Abhängigkeit. Und ich werde bedürftig, ängstlich und kontrollierend zu meinen anderen Menschen gegenüber. Weil wenn die Liebe schwindet, das ist meine größte Angst. Und dann schwindet auch mein Selbstbild. Und deswegen versuche ich alles, um diese Liebe zu bekommen. Und schade damit den Beziehungen. Und die Frage ist, wenn wir jetzt uns das alles anschauen, dass wir ständig diese Begierde in uns sehen, dass da ständig irgendwas in uns brodelt und uns ködert, so verlockend und schmackhaft, wie können wir damit umgehen? Wie können wir Herr darüber werden? Wir sind ja verantwortlich dafür, wie wir handeln, wie wir damit umgehen. Aber oft können wir es nicht, weil wir gefangen sind von dieser Begierde. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Wenn Sünde nur ein Regelbruch ist, dann wäre die Antwort sehr einfach. Wenn die Versuchung kommt, sag nein. Aber die Bibel sagt das nirgends, dass es so ist. Sie sagt nicht, dass es hilft oder sogar die Lösung ist, weil Nein sagen ja natürlich dazugehört im Umgang mit Sünde, aber es nicht das Hauptsächliche ist. Es ist nicht der einzige Part in dem Umgang mit der Sünde. Wenn die Sünde aus der Begierde kommt, dann ist sie so in uns drin und so tief, dass es nicht einfach irgendwie ein Verhalten ist, das wir an den Tag legen, sondern dann bestimmt es irgendwie alles, was in uns herauskommt. Und es sitzt so tief, und ich richte mich mit allem danach, dass ich es nicht einfach ablegen kann. Das ist nicht irgendwie ein Verhalten, wo ich mal übe, das irgendwie abzulegen. Sondern es ist ja was Tieferes in uns drin. Und wenn wir uns ansehen, dass Sünde wirklich dieser geistliche Ehebruch ist, dass es das Fremdgehen ist von Gott, dann ist der einzige Weg, diesen Ehebruch zu vermeiden, sich diesen Bräutigam anzusehen und ihn zu lieben. Zu erkennen, er ist so viel schöner und er hat so viel Besseres für mich als all die anderen Liebhaber. Wir können die Prüfungen standhaft bestehen, indem wir Gott lieben. Und Jakobus sagt das so in Vers 12, glücklich der Mann, der die Erprobung standhaft erträgt. Und weil früher das Verhältnis so war, dass es einen Weisheitslehrer gab und nur männliche Schüler, können wir jetzt auch sagen, glücklich die Frau, die die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat. Und jetzt können wir meinen, okay, den Ehrenkranz bekommen die, die sich bewährt haben, die die Versuchungen standhaft ertragen haben. Aber nein, es sind die, die ihn lieben. Es geht darum, dass wir Gott lieben. Im biblischen Bild ist Jesus der Bräutigam, der uns als seine Braut zuerst geliebt hat. Jakobus sagt, von Gott kommen nur gute und vollkommene Gaben. Und die vollkommenste Gabe, das vollkommenste Geschenk, das Gott uns gemacht hat, ist, dass er sich selbst gegeben hat. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und uns unendlich geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, ohne Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Epheser 5. Wow, ohne Falten, ohne Makel, fehlerlos. Das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Und deswegen kam er und hat uns geliebt. Und Jakobus drückt das, was Epheser sagt, mit seinen eigenen Worten aus. Er sagt, damit wir Erstlingsfrucht wären. Oder vielleicht steht in eurer Bibel, erste Geschöpfe seiner Schöpfung. Das bedeutet nichts anderes als der erstbeste Ertrag aus der Ernte. Oder der erstbeste die erstbesten Tiere aus einer Herde. Also wir sollen das Erstbeste, die erstbesten Menschen für Gott sein. Schön und fehlerlos. Perfekt. Und die Frage ist, bekommen wir sowas von unseren anderen Liebhabern? Bekommen wir sowas von irgendjemand oder irgendetwas anderem? Welcher Liebhaber gibt uns sowas? Dein Job, dein Erfolg und deine Liebe, das sind alles gute Sachen. Aber sie werden dich niemals schön machen. Der Einzige, der dich schön macht, ist der Bräutigam. Es ist Jesus selbst. Und doch erleben wir immer wieder, dass es nicht so real ist in unserem Leben. Dass wir Jesus als den ganz Schönen sehen, der uns makellos und fehlerfrei machen will. Das war schon im Alten Testament so und das ist auch heute noch so. Und Gott sagt damals in Jeremia 2, vergisst ein Mädchen seinen Schmuck, eine Braut ihren prächtigen Gürtel? Doch mein Volk vergaß mich schon seit langer Zeit. In der Jagd nach Liebhabern bist du unübertrefflich. Eine Frau vergisst ihren Schmuck nicht und ihren Kleid, wenn es um die Hochzeit geht. Das ist das Wichtigste für diese Braut. Das vergisst sie nicht. Das macht sie schön. Aber wir vergessen Jesus so schnell in unserem Leben. Wir jagen ständig irgendwelchen anderen Liebhabern nach. Und diese ständige Suche nach Erfüllung bei anderen Sachen, die ist so tief in uns verankert, dass wir so schwer drankommen und ein bloßes Nein nicht reicht, um sich zur Wehr zu setzen. Unser Herz hängt dran. Und die einzige Möglichkeit, unser Verhalten unser Festhalten an einer schönen Sache zu brechen, ist es, sich noch eine viel schönere Sache vor Augen zu führen. Also es gibt diese guten Sachen und die sind oft das Zentrum in unserem Leben, aber wenn wir plötzlich Jesus als den Bräutigam im Zentrum unseres Lebens haben möchten, dann müssen wir anschauen, wie viel schöner und wie viel besser er ist und wie viel mehr er es gut mit uns meint. Das ist das Einzige, was hilft, zu sehen, dass Jesus so schön und kostbar ist, dass alles andere wie Dreck erscheint. Jesus ist dieser Bräutigam. Und er hat so eine Liebe für dich. Er hat dich schon gekannt vor Grundlegung der Welt. Als du nicht mal warst, hat Jesus dich schon gesehen. Und er hat dich geliebt. Und er kennt dich so gut, dass er jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat. Und er verzichtet da auf alle Vorrechte, die er im Himmel hatte. Und er ist diesen weiten Weg gekommen zu dir und zu mir auf dieser Erde. Um dich um dich mit ihm bekannt zu machen und um dich zu finden. Er ist für dich bis in den Tod gegangen. Er hat sich diese Dornenkrone des Todes aufsetzen lassen. Damit du und ich den Ehrenkranz des Lebens haben können. Dass wir zum Leben kommen. Am Kreuz hat Jesus diesen schrecklichen Durst ertragen. Es war so schrecklich, diesen Durst zu ertragen. Aber er hat es gemacht, weil er dich liebt. Und damit er dein Hirte sein kann. Der dir alles gibt, damit dir nichts mangelt. Und er deckt dir den Tisch. Und er füllt deinen Becher so voll, dass er überfließt. Er war von allen verlassen, damit du niemals mehr einsam sein musst. Er war bei dir und er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und er nimmt dich an. Er liebt dich. Er freut sich an dir. Er hat Wohlgefallen an dir. So wie du bist. Und er tut alles dafür, dass es dir gut geht. In angenehmen Zeiten und in schwierigen Zeiten. Wenn wir in Prüfungen geraten, können wir nur bestehen, wenn wir uns ansehen, wie viel schöner und herrlicher Jesus ist. ist nicht einfach nur eine Verhaltensänderung. Unser Herz muss sich verändern. Unser Herz muss sich an etwas anderes hängen, nämlich an Jesus selbst. Und Jakobus macht es nochmal ganz praktisch. Er sagt in Vers 9 und 10, wenn ein Bruder niedrig gestellt ist, dann rühme er sich seinem Ansehen bei Gott. Aber wenn er reich ist, dann rühme er sich seiner Armseligkeit vor Gott. Der Reiche mit seiner Versuchung zur Arroganz, der soll sich unter die Gnade der Herrlichkeit Gottes stellen. Der soll wissen, okay, dass ich hier oben bin, ist allein Gnade. Dafür habe ich nicht so viel zu tun, wie ich denke. Ich habe mich entschieden, in welcher Familie ich geboren werde, welches Umfeld ich habe, welche Möglichkeiten ich habe. Das ist alles Gnade. Und Gott hat mich dahin gebracht. Und der Reiche soll sich daran erinnern. Er soll ansehen, wie viel Gnade Jesus geschenkt hat, dass das möglich ist. Und noch viel deutlicher wird es sichtbar an der Errettung. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich ein Nachfolger Jesu bin. Es war Jesus, der mich gerufen hat. Es war Jesus, der für mich sein Blut gegeben hat. Er es mir anvertraut hat, ohne zu wissen, werde ich es mit den Füßen treten oder werde ich es kostbar annehmen. Aber Jesus hat es getan. Es ist Gnade. Und der Niedriggestellte, der mit Verzweiflung hadert, zu dem sagt Jakobus, der soll sich an die Herrlichkeit von Gottes Gnade erinnern. Der soll sich daran erinnern, was Jesus alles getan hat und dass er dafür gesorgt hat, dass ich plötzlich mit ihm im Himmel regieren kann. Dass ich plötzlich auferweckt werden kann zum ewigen Leben und dass ich hoch erhöht bin mit Christus. Zum Reichen sagt er, guck, da bist du oder dass du da bist, wo du bist, das ist Gnade. Und zu dem Armen sagt er, schau, wie hoch dich die Gnade bringt. Indem wir Jesus ansehen, werden wir immer mehr wie er. Und deshalb sagt Jakobus, es ist eine Freude. Es ist wirklich eine Freude, wenn wir Prüfungen vor uns haben. Wir sollen glücklich sein. Und wir sind glücklich, wenn die Erprobung standhaft bestanden ist. Jede Prüfung ist ein Test, der dich einen Schritt näher an die Krone des Lebens bringt oder dich näher Richtung Tod bringt. Das sind die zwei Wege. Und die Frage ist, hältst du dich an die Liebe zum Bräutigam oder suchst du andere Liebhaber? Prüfungen sind eine Freude, weil wir darin trainieren können, Jesus mehr zu lieben als alle anderen Liebhaber, die es gibt auf dieser Welt. Sieh dir Jesus an, sieh dir an, wie schön er ist. Was er für dich getan hat und predige dir diese Schönheit des Evangeliums zu, mitten in der Versuchung. Und indem du in diesem Moment diesem Jesus vertraust, wirst du merken, du bestehst nicht nur die Versuchung, sondern du wirst auch immer ähnlicher wie Jesus. Was ist das für eine Vorstellung, wenn wir eines Tages Jesus begegnen, er uns ansieht und er zu mir oder zu dir sagt, wie schön du bist. Du bist so schön. Ich sehe mein Spiegelbild in dir. Ich sehe mich in dir. So schön bist du geworden. Wie der Silberschmied, der am Ende seiner Reinigung in diesen Silbertopf guckt, sieht Jesus eines Tages in uns sein eigenes Spiegelbild. Ich bete. Vater, wir danken dir. Danken dir, dass du uns immer wieder Prüfungen gibst in unserem Leben. Nicht um uns niederzuschlagen, nicht um uns klein zu hauen, sondern um uns aufzurichten, um uns näher an dein Herz zu bringen, um uns deinem Sohn ähnlicher zu machen. Und so bitte ich dich, dass du uns die Kraft gibst, zu bestehen. Und die Kraft gibst, dich anzusehen, mitten in der Versuchung. Zu sehen, wie schön du bist und wie viel herrlicher du bist als all das, was uns versprochen wird, was wir uns selber versprechen. Nimm unser steinernes Herz und gib uns ein fleischernes, damit wir immer mehr schmecken, wie schön du bist und wie herrlich du bist. Und deine Liebe unser Herz zum Schmelzen bringt. Amen.